ARD Sounds.
Es war jetzt der 27. Spieltag und für ein paar Leute doch schon der letzte in dieser Saison. Für Sebastian Kehl zum Beispiel, für Lukas Kwasniok, für Jörg Schmadtke. Noch jemand entlassen worden? Ich habe jetzt nicht mehr alles im Blick.
Also mein Live-Ticker sagt nein.
Von uns auch niemand, ne? Wir dürfen beide da sein. Also ganz viele Breaking News. Man hat vor lauter Breaking News gar keine Chance mehr, gerade Fußball zu gucken. Aber wir haben es getan für euch und blicken zurück auf das Wochenende. Und zwar jetzt im Sportschau-Bundesliga-Update. Schön, dass ihr mit dabei seid. Der 27. Spieltag liegt hinter uns. Neben mir sitzt Anne Hilz.
Hi.
Ich bin Tobi Schäfer. Anne, es ist ganz viel passiert. Man merkt, wir sind in der Crunch-Time der Saison.
Ja.
Es ist einfach ganz heiß an vielen Ecken und Enden. Und wir beginnen natürlich mit der Personalie Lukas Kwasniok. Das ist vielleicht das größte Thema aktuell in der Liga gewesen. Nach dem Derby am Samstag, das 100. rheinische Derby, Köln gegen Gladbach, 3:3 ist es ausgegangen. Wahnsinnig viel Spektakel. Nach 20 Minuten stand es schon irgendwie 2-2.
Das war so verrückt.
Und jetzt spricht natürlich mittlerweile kaum noch jemand über das Spiel, denn es war ein Spiel mit Folgen. Erstmal ein Ergebnis, mit dem Gladbach, glaube ich, ganz gut leben konnte. Die Kölner schienen unzufriedener zu sein und das spiegelt sich dann auch in der Personalie wieder. Lukas Kwasniok. Nach langem Hin und Her haben sich die Gremien dann am Sonntag beraten und sind zu dem Entschluss gekommen, nee, wir versuchen es jetzt mal ohne ihn.
Mhm.
Lukas Kwasniok muss also gehen. Dabei hatte er noch nach dem Spiel gesagt, man muss erstmal jemanden finden, der mehr Überzeugung in sich trägt als ich. Ging offenbar schnell, jemanden zu finden.
Naja, haben sie ja noch nicht wirklich, ne? Also es macht ja jetzt erstmal der Co-Trainer weiter.
Ja, macht das erstmal? Also klar, er ist offiziell Interimstrainer.
Das ist die Frage, ja.
Weil er war ja immer schon so auch ein Kandidat für jetzt bis zum Ende der Saison.
Ja, also finde ich, ist die große Frage. Friedhelm Funkel hat vielleicht auch nochmal Bock, die Kölner vom Abstieg zu bewahren, man weiß es nicht. Aber also ich glaube jetzt nicht, dass sie eine Liste von Kandidaten haben, die direkt übernehmen würden.
Es hieß, mit Friedhelm Funkel gab es bis Sonntagmittag noch gar nicht so den großen Kontakt.
Da hatten sie ja auch noch einen Trainer.
Ja, aber du musst ja im Prinzip, der kluge Mann baut ja vor, sagt man ja so schön.
Und es ist ja jetzt auch nicht wirklich überraschend gekommen, ne? Also das hat sich ja wochenlang angebahnt und irgendwie hat er sich Woche für Woche dann noch so ein bisschen seinen Job gerettet und jetzt haben sie halt gesagt, sorry, aber ein Punkt im Derby ist uns dann doch zu wenig.
Ja, und nicht nur die sportliche Situation, auch vieles hinter den Kulissen war ja immer sehr, sehr, sagen wir mal, problematisch möglicherweise. Es hieß auch, die Kommunikation mit der Mannschaft war zuletzt gar nicht mehr so gut. Das hat alles schon René Wagner gemacht, der Co-Trainer, der ja auch kein Unbekannter ist, denn der war lange Co-Trainer unter Steffen Baumgart. Also das ist schon auch einer für die erste Reihe, glaube ich. Nur ist die Frage, ob in der jetzigen Situation.
Ja, also schwieriger geht's ja kaum. Ne? Köln hatte Glück, dass St. Pauli keine Punkte geholt hat, sonst hätte man jetzt auch auf dem Relegationsplatz stehen können über die Länderspielpause. Und der Trend ging ja wirklich klar nach unten jetzt zuletzt. Ich finde, sie haben extrem Charakter bewiesen in diesem Derby, dass du dann halt so früh in Rückstand gerätst, das Spiel drehst, dann nochmal hinten liegst, dann trotzdem am Ende noch einen Punkt holst. Das war schon krass und es hat mich auch überrascht, dass es so überhaupt keine Pfiffe gab nach dem Spiel. Also die Fans waren ja mit der Leistung dann anscheinend zumindest zufrieden. Aber die meisten, was ich jetzt so in meinem Umfeld gehört habe, haben sich auch gewünscht, dass Kwasniok geht.
Aber ich glaube, aufgrund seines Charakters. Spielerisch waren die Kölner immer wieder gut. Es hat dann nie zu den Punkten gereicht. Es waren jetzt, du hast ein paar Zahlen, glaube ich, gerade genannt. Also in den letzten, jetzt muss ich gerade mal schnell gucken hier.
Die haben 5 Monate lang 2 Siege geholt zum Beispiel.
Genau.
Das ist ja sowas. Ja, was nach dem guten Start, den sie ja eigentlich hatten, dann schon Sorgen bereitet. Und er hat sich, glaube ich, nicht so viel Freunde gemacht durch seine häufigen Wechsel in der Startelf, was teilweise auch nicht nachvollziehbar war, für viele von außen zumindest. Ich meine, wir sind alle nicht im Training mit dabei. Seit Elmala haben sich die meisten öfter in der Startelf gewünscht. Und er hat ja dann auch im Derby gezeigt, was er machen kann, wenn er von Anfang an spielt, dass nicht erst ein Spiel abgearbeitet werden muss, bevor er dann trifft. Ja, ich weiß halt auch nicht, wie die Spieler das so wahrgenommen haben, dass sie dann halt ein gutes Spiel machen und das nächste wieder auf der Bank verbringen.
Aber dass sich permanent Leute verletzen, dazu kann er nichts. Ne?
Dafür kann er
nichts,
das
muss man immer zugutehalten. Er musste ganz schön viel havarieren. Und die Mannschaft lebt total, das hast du ja gerade gesagt. Sonst hätten sie ja nicht noch den Ausgleich geschafft. Das ist eigentlich ein Widerspruch zu dem, was man jetzt so gehört hat. Nämlich, dass er mit der Mannschaft gar nicht mehr so gut kommuniziert hat. Er hat sich mit vielen so ein bisschen verscherzt. Aber offenbar funktioniert die Mannschaft ohne Trainer so gut, dass sie in der Lage ist, dann doch noch irgendwie diese Moral auf den Platz zu bringen. Und ja, jetzt kann natürlich irgendwie das nochmal anschieben. Ich finde, also ich kann mir das mit dem René Wagner schon auch vorstellen. Man hat auch bei Dino Toppmöller irgendwie mal, hat man was drüber gelesen, aber der hat dann abgesagt und auch, kommt auch ab Sommer nicht nach Köln, weil er irgendwie höhere Ambitionen hat. Aber klar, Köln ist jetzt wieder maximal unten drin, 2 Punkte vor der Relegation und hat jetzt entscheidende Wochen vor sich. Nach der Länderspielpause geht es gegen Frankfurt und dann gegen Bremen und St. Pauli. Das sind die beiden Endspiele.
Ja, das definitiv. Vielleicht ist danach dann auch die Entscheidung fix, ob ein anderer Trainer noch kommt oder ob René Wagner weitermachen darf. Ja, also es gibt definitiv einfachere Situationen und auch Umfelder. Das fand ich halt auch so spannend, dass Lukas Kwasniok gesagt hat, er würde sich sowas wünschen wie in Freiburg. Und ich mir dann gedacht habe, ja, aber du kannst nicht beides haben. Du kannst nicht zu so einem Club wie Köln gehen und dann aber ein ruhiges Umfeld erwarten.
Ja, aber nach der Länderspielpause wird dann der neue Trainer schon noch, also eine Chance kriegt er schon.
Eine Chance kriegt er auf jeden Fall.
Oder überbrückt er nur die Pause?
Nö, ich glaube, der kriegt auf jeden Fall eine Chance.
Ja, ich glaube, der ist bis zum Saisonende der Trainer. Und aber auch er muss natürlich jetzt wieder ein bisschen umbauen. Erik Martel, gelb-rote Karte gegen Gladbach bekommen. Also es hört nicht auf, dass sie da wechseln müssen. Und wir gucken auf die andere Seite zu den Gladbachern. Für die war es, obwohl sie so spät noch den Ausgleich bekommen haben, war es irgendwie so in der Gesamtgemengelage gefühlt schon auch ein bisschen ein Sieg.
Ja, ich meine, wenn du halt einen Punkt gegen einen direkten Konkurrenten holst, hältst du den auch auf Abstand. Also das ist ja... Schon, die Ergebnisse waren ja schon so, dass sie einfach Gladbach in die Karten gespielt haben.
Man of the Match war Jens Kastrop, der 2 Tore gemacht hat, ein Traumtor zum 3:2, obwohl er zu dem Zeitpunkt eigentlich schon so ein bisschen verletzt oder angeschlagen war, möglicherweise hätte er ausgewechselt werden sollen. Er ist ja Ex-Kölner, das heißt auch da eine kleine Genugtuung und er hat uns danach am Mikrofon mal gesagt, wie wertvoll denn jetzt dieses Unentschieden in Köln ist.
Ich denke, jeder Punkt ist wichtig. Wäre natürlich schöner gewesen, wenn wir 3 gehabt hätten. Nach den letzten 2 Siegen hätten wir eine schöne Serie aufbauen können vor der Länderspielpause. Aber ich denke auch, so ist erstmal ein bisschen Ruhe im Kessel.
Das glaube ich auch.
So empfinde ich das auch. Jetzt spielen sie als nächstes gegen Heidenheim. Da ist ja fast schon, da können sie sich fast schon einen Matchball erspielen. Also es ist jetzt noch kein Matchball, aber wenn sie das gewinnen, jetzt sind sie 5 Punkte vor der Relegation. Das ist jetzt noch nicht so wahnsinnig viel, aber irgendwie vom Gefühl her ist Gladbach da aktuell nicht so richtig gefährdet.
Ja, und ich meine, gegen St. Pauli gewonnen, jetzt gegen Köln gepunktet. Wenn du so weitermachst, dann hältst du halt auch die Klasse.
Ja, und dann gucken wir mal auf die Konstellation unten im Keller. Also einen ersten Effekt hatte die Trainerentlassung schon. Kaum war Kwasniok gefeuert, schon drehte Freiburg das Spiel gegen St. Pauli und Köln rutscht doch nicht auf den Relegationsplatz. Das wäre ja der Worst Case gewesen. Aber durch die Niederlage von St. Pauli ist das dann eben nicht passiert. 2:1 gewinnt Freiburg in Hamburg nach St. Pauli-Führung. Und dann die beiden Tore auch ausgerechnet durch einen Ex, Igor Matanovic, aus der Jugend von St. Pauli mit den beiden Toren für Freiburg. Und es war für St. Pauli irgendwie schon enttäuschend, fand ich, dass sie dann da das Spiel verloren haben.
Ja, voll. Vor allem, wie sie angefangen haben. Ne? Also Freiburg hatte die erste Chance, aber danach St. Pauli super gut hinten gestanden, sich selbst die Chancen erspielt. Dann bist du halt vielleicht einfach auch wieder beim Thema Chancenverwertung, weil wenn du nicht viele kriegst, musst du die dann halt eben nutzen. Und in der zweiten Hälfte fand ich es dann schon ein bisschen enttäuschend, wie wenig da noch offensiv kam.
Und sie spielen gegen eine Mannschaft, die einen wahnsinnigen Europa-League-Ritt hinter sich hat am Donnerstag und ist weniger gelaufen als Freiburg. Mhm. Das finde ich dann immer, also das muss man sich doch einfach vor Augen halten, dass da ein Gegner kommt, der vielleicht euphorisiert ist, der aber natürlich ein paar Körner gelassen hat. Das muss ich doch irgendwie gerade als Heimmannschaft dann ausnutzen. Das müssen sie sich, glaube ich, vorwerfen, zumal sie zuletzt zu Hause eigentlich wirklich richtig stabil waren.
Ja, sie hatten, finde ich, auch ein bisschen Pech, wie die Tore dann gefallen sind. Also einerseits Glück beim eigenen Tor, weil das war ja auch schon so ein bisschen Slapstick. Und dann ja, spielt Freiburg eigentlich das Spiel in der zweiten Hälfte, was St. Pauli spielen müsste und trifft dann nach einem Konter. Wo du dir dann auch denkst, so ja, St. Pauli trifft nach einem Standard, was eigentlich Freiburger Stärke ist. Und ja, dann.
Aber machst du dir jetzt Sorgen um St. Pauli? Also das Programm ist so gemischt. Als nächstes zu Union Berlin, dann 2 Heimspiele gegen die Bayern und gegen Köln. Außerdem haben sie auch noch Heidenheim und Wolfsburg, also schon noch ein paar direkte Duelle da unten. Also es ist so eine Achterbahnfahrt auch bei St. Pauli. So gefühlt waren die dann schon mal wieder relativ raus und jetzt 2 Niederlagen in Serie und schon wird es wieder ernster.
Ja, ich finde, sie haben in den vergangenen Wochen Punkte geholt, die man ihnen jetzt nicht unbedingt zugetraut hätte. Gegen Freiburg darfst du ja eigentlich auch nicht erwarten, dass du da was holst, weil das Team einfach dafür viel zu stark ist, eigentlich, von dem, was da auf dem Platz
Freiburger
steht.
Das Freiburger Team? Ja. Ja, aber auswärts haben die eigentlich auch nichts gerissen.
Das stimmt. Und St. Pauli Pauli eben mit dieser Heimstärke, aber ich finde, das dürften keine Punkte sein, die du eingeplant hast. Und wenn du eben noch gegen die direkte Konkurrenz spielst, hast du es ja im Prinzip selbst in der Hand.
Ja, aber mit so einem Punkt wäre schon gut gewesen, finde ich. Ich meine, sie haben Glück gehabt, dass, dass Wolfsburg verloren hat. Da kommen wir gleich zu. Und für Freiburg war es natürlich, also ich meine, der Hype geht weiter. Eine erste Auswärtssieg in diesem Jahr. Zum 9. Mal nach Rückstand gepunktet. Das ist der Bestwert in der Liga, zusammen mit den Bayern, wo ich mich gefragt habe, hä, die Bayern lagen 9 Mal in Rückstand? Wahnsinn. und jetzt geht auf einmal ja doch irgendwie was Richtung Platz 7 für den Sportclub, der sehr entscheidend sein könnte. Durch die Frankfurter Niederlage wird das jetzt wieder ein enges Rennen.
Ja, ich finde, was bei Freiburg jetzt aktuell krass zündet, ist Irier. Also ich musste selbst nochmal nachgucken, weil der ja ein gefühlter Winterneuzugang ist, weil er so lange einfach nicht spielen konnte für die Freiburger. Und jetzt halt wirklich, der kam nach der Pause, er hat zwar noch kein Tor für Freiburg gemacht, also er hat getroffen gegen St. Pauli, aber das wurde ja dann aberkannt. Aber der verändert schon dieses Spiel.
Ja, und nach wie vor Hut ab vor der Freiburger Saison, die ergebnistechnisch wirklich herausragend ist. In der Liga stehen sie super da. Sie sind in der Europa League eine Runde weitergekommen. Sie spielen das DFB-Pokal-Halbfinale gegen Stuttgart. Da sehe ich auch noch keinen klaren Sieger. Mit Tendenz VfB, aber da geht, glaube ich, auch einiges. Also Chapeau vor dem, was Julian Schuster da auch in dieser Saison wieder zusammengebaut hat und was die Freiburger auf den Platz bringen. Als nächstes geht es gegen die Bayern nach der Länderspielpause. Und Freiburg nutzt eben den Patzer von Frankfurt in Mainz, um da wieder im Rennen um Platz 7 nochmal heiß zu werden. Wohingegen, also für Mainz war es natürlich ein super wichtiger Sieg. Mhm. Doppelpack Paul Nebel. Er macht das Siegtor in der 89. Ist dementsprechend dann auch der Matchwinner, ist am meisten gelaufen in der Partie. Und unser Reporter Felix Mansel hat mit Paul Nebel mal gesprochen und ihm nochmal eine Frage zum Torjubel gestellt.
Letzte Frage nochmal zum Tor. Nach dem Tor drehen Sie sich ab, laufen Richtung Haupttribüne und schauen nach oben. Wen haben Sie angeschaut?
Ja, waren ein paar Freunde von mir, die dort saßen.
Und Mannschaftskollege auch?
Mannschaftskollege auch.
Nadim Amiri hat gesagt, dass er vor dem Spiel gesagt hat, Mensch, Paul, schießt doch ein bisschen öfters, häufiger drauf. Und dann habt ihr euch Blickkontakt gehabt, ne?
Ja, danach habe ich hochgeguckt, genau. Ja, es stimmt wirklich. Nadim hat das die letzten Wochen immer wieder gesagt, vor allem nach dem Stuttgart-Spiel, dass ich mal mehr aufs Tor schießen soll. Heute hat es gut geklappt.
Und dann demnächst mit Nadim Amiri im Mittelfeld, das wäre doch die perfekte Lösung.
Ja, wir freuen uns alle, wenn Nadim wieder da ist, weil er ein sehr, sehr wichtiger Spieler für uns ist.
Aber er profitiert natürlich total von seinem Ausfall.
Ja, absolut. Also ich hätte gedacht, als damals Amiri ausgefallen ist in Mainz, habe ich gedacht, oh, jetzt wird es schwer, weil ohne ihn sind sie nicht so stark. Aber dann haben sie gegen Leverkusen und Stuttgart unentschieden gespielt und gegen Bremen und Frankfurt gewonnen. Also ohne Amiri geht es dann doch. Dann noch jetzt demnächst zusammen, dann noch mit der Nebelmaschine sozusagen, die beiden. Also das sind schon zwei Spieler, wo dann Mainz vielleicht auch damit rechnen muss, dass sie in der kommenden Saison nicht mehr da sind. Wobei Amiri ja offenbar jemand ist, der nur in Mainz funktioniert. Ich weiß gar nicht, wann er wiederkommen soll, Amiri. Also er hat jetzt ein Interview gegeben, hat gesagt, ja, nach der Länderspielpause vielleicht eventuell wieder. Er hat ja vielleicht auch doch die WM so im Hinterkopf, ne? Also
ja, also die Tendenz war ja, dass er auf jeden Fall für die Länderspiele noch nicht zur Verfügung steht. Er hat jetzt halt einfach diese anderthalb Wochen Zeit, um in Ruhe zurückzukommen.
Und wenn wir auf die Mainzer insgesamt gucken, seit 5 Spielen ungeschlagen, das ist schon beeindruckend, was Urs Fischer da geschafft hat.
Voll. Also generell, ich meine, es war klar, wenn Urs Fischer kommt, dass sie einfach defensiv besser stehen werden. Ich glaube, Frankfurt hatte in der zweiten Hälfte 75% Ballbesitz und aber eigentlich gar nicht die Chance daraus, richtig was zu machen, weil die Mainzer einfach immer entscheidend gestört haben.
Ja, für Frankfurt war es dann schon irgendwie eine Enttäuschung. Man hatte das Gefühl, unter Riera sind sie stabiler geworden, aber offensiv war das sehr harmlos.
Das stimmt. Es hat mich auch ein bisschen überrascht, dass Götze komplett aus dem Kader gestrichen wurde. Aber klar, du hast jetzt halt auch die Spieler, die zurückkommen. Für Johnny Burkhardt, der saß einmal in dem Spiel so kurz auf dem Boden, wo ich dachte, oh nein, wenn der sich jetzt schon direkt wieder... Ja, voll. Weil du dann halt mit Ebnu Talib einen hast, der wichtig werden könnte, der jetzt zurück ist. Can Uzunu ist ja auch eingewechselt worden. Also ich glaube, dass die Offensive nach der Länderspielpause noch mal so ein bisschen aufblühen könnte.
Es ist eben deswegen auch so eine vergebene Chance, weil Leverkusen ja auch gepatzt hat, aber dann wäre vielleicht um Platz 6 noch mal was möglich gewesen. Denn das wird ja, also es ist schon, glaube ich, entscheidend, ob du Sechster wirst oder Siebter. Das hängt alles von ganz vielen anderen Faktoren ab, für was man sich dann qualifiziert. Aber jetzt sind es 8 Punkte hinter Platz 6, also das wird dann, glaube ich, da nichts mehr. Aber wie gesagt, sie müssen auch aufpassen, dass Freiburg von hinten ihnen nicht noch Platz 7 wegnimmt und dass Frankfurt am Ende gar nicht europäisch spielt.
Ja, und du weißt ja auch gar nicht, ob Platz 7 am Ende überhaupt reicht. Und ich glaube, Conference League ist jetzt eigentlich auch nicht das, was die Frankfurter spielen wollen.
Also am Ende des Tages ist den Fans, glaube ich, wichtig, Hauptsache irgendwohin in Europa, bloß nicht unter der Woche zu Hause bleiben. Aber Conference League, das sind dann schon eher so...
Ja, ob du jetzt so Olmütz hast oder keine Ahnung. Ich meine, in die Europa League rutschen ja schon noch die ein oder anderen Top-Teams. In der Conference League hast du jetzt so die richtig geilen Auswärtsfahrten, glaube ich, auch nicht.
Wir kehren zurück in den Abstiegskampf. Da hat eben Mainz diesen wichtigen Sieg geholt und Werder Bremen auch. 1-0 im Kellerduell beim VfL Wolfsburg. Dieter Hecking hat, also der Wolfsburger Trainer, hat gesagt, so, wer das erste Tor macht, der wird dieses Spiel wahrscheinlich gewinnen. Wolfsburg war auch sehr nah dran am ersten Tor. Gab ja diese Riesenchance durch Lindström, wo Backhaus überragend hält und das Ding geht an die Latte. Und dann macht eben Justin Ginmar das erste und einzige Tor des Tages. Und gleichzeitig dann das Siegtor eben für Werder. Sein Trainer, Daniel Thiem, der sprach von einem glücklichen Sieg und hat ihn so erklärt.
Ja, es ist... am Ende des Tages vielleicht Abstiegskampf und Abstieg wollen wir nicht, also müssen wir kämpfen. Und Kampf war da. Ich glaube, zweite Halbzeit waren wir deutlich aggressiver, besser im Spiel drin. Wolfsburg von unserem Tor ferngehalten. Und in der besten Phase von uns schießen wir halt einfach das Tor. Und dann hat diese Mannschaft das als Auftrag genommen, ihr Tor schadlos zu halten und mit allem, was sie hat, das Tor zu verteidigen. Und ich glaube, das hat dazu geführt, dass sie halt heute dann als Sieger vom Platz gegangen ist. Das meine ich mit glücklich. Es war natürlich ein wenig glücklich, weil der Ball abgefälscht war. Aber sie hat hart dafür gearbeitet, dieses Glück auch zu bekommen.
Da hat er recht.
Er erklärt es genauso, wie es ist. Bremen kann Abstiegskampf, Wolfsburg offenbar nicht, trotz Dieter Hecking. Klar, das Spiel kann auch anders ausgehen. Wenn Wolfsburg das 1-0 macht, dann gewinnt Wolfsburg halt. Aber so ist es. Im Abstiegskampf spielen halt ganz viele Feinheiten und Kleinigkeiten eine Rolle. Und das muss man sich dann eben erarbeiten. Und das war dann jetzt eben zugunsten der Bremer.
Ja, Bremen ist ja auch echt ein bisschen schwieriger in das Spiel überhaupt reingekommen. Ich weiß nicht, welche Rolle da dann auch die Fans gespielt haben, die vorm Stadion waren. Also die Ultras von Bremen sind ja gar nicht mit reingekommen, weil es da halt auch wohl massive Kontrollen gab. Es gab Auseinandersetzungen mit Ordnern und der Polizei. Das fehlt dir dann, aber danach waren ja trotzdem sehr, sehr viele da. Also für mich hat sich das so ein bisschen nach Klassenerhaltsjubel angefühlt und ich glaube für die Bremer in dem Moment auch.
Es war ja trotzdem alles grün-weiß, aber so viel Druck, wie vorher drauf war und wir eben gesagt haben, oh, das ist irgendwie aufgrund der Personalsituation der Bremer ein schwieriges Spiel in Wolfsburg, sind da wirklich wahnsinnig viele Leute ausgefallen. Jetzt haben sie von den letzten 4 Spielen 3 gewonnen, das ist eine richtig gute Reaktion auch gewesen nach dem 0-2 gegen Mainz. Leo Bittencourt spielt auf einmal wieder eine Rolle, steht erst zum dritten Mal in der Startelf und ist wirklich auch einer der wichtigsten Leute gerade, weil er mit seiner Erfahrung da, glaube ich, aktuell was reinbringt, was gefehlt hat.
Ja, und er bringt so richtig Spielfreude aktuell auf den Platz, was du ja bei einem abstiegsbedrohten Team eher seltener hast. Aber der ist gerade richtig im Flow und ich glaube, der ist genau der richtige Spieler jetzt dort.
Niklas Stark hat sich allerdings wieder verletzt, also die Seuche geht weiter. Dafür haben sie einen Torwart hinten drin, Mio Backhaus, wir haben die Parade schon angesprochen, der ja auch keine einfache Saison hatte, der auch noch ein junger Torwart ist, der mit diesen vielen Hin und Hers, bin ich Stammtorhüter, bin ich nicht Stammtorhüter, etc. geht, dann bin ich es doch. Das muss auch erstmal verdauen und dann hat er dieses oder ein oder andere schlechte Spiel mal gemacht und jetzt... Top Rückhalt, also richtig guter Torwart. Voll.
Also ich finde, seine Vorderleute machen es ihm jetzt auch leichter, aber in den entscheidenden Situationen war er dann auch einfach da.
Nächstes Spiel gegen Leipzig. Also ich meine, das Restprogramm der Bremer ist schon, es hat schon noch auch in sich. Ne? Die spielen außer gegen Bayern noch gegen alle da oben aus den Top 5. Deswegen gerne frühzeitig irgendwie den Klassenerhalt klar machen, aber sie sind auf einem guten Weg und bei Wolfsburg gehen jetzt wirklich so langsam die Lichter aus, seit 10 Spielen sieglos, unter Dieter Hecking nur einen Punkt geholt. Also ich meine, inhaltlich war das ja in Ordnung, so dieser Punkt gegen Hoffenheim, das sind okay und wie gesagt, das Spiel gegen Bremen kannst du eigentlich auch gewinnen.
Ja, aber ich finde, du hast auch unfassbar viele Bilder von Fans gesehen, die dann halt geweint haben, also der Glaube ist dann irgendwann auch nicht mehr da und das sage ich ja auch schon seit ein paar Wochen, du hast halt keinen Kader für Abstiegskampf.
Aber du hast einen Kader für die zweite Liga, denn alle Verträge besitzen angeblich Gültigkeit für die zweite Liga. Die Gehälter werden dann aber gekürzt um 35%. Aber das will ich sehen, dass Christian Eriksen in der zweiten Liga spielt.
Ich glaube, Wolfsburg wird alles daran setzen, so viele Spieler wie möglich zu verkaufen, weil mit dem Kader willst du auch nicht in der zweiten Liga spielen.
Ja, das wird natürlich auch so nicht passieren. Aber zweite Liga sehe ich noch nicht. Also der Rückstand auf die Relegation, der ist ja wirklich auch noch machbar. Da ist St. Pauli und am letzten Spieltag spielen sie beim FC St. Pauli. Ja. Also das könnte ein richtiges Endspiel werden. Und dann kommt es natürlich wieder auf die Nerven an. Da sehe ich dann tatsächlich auch irgendwie St. Pauli im Vorteil, weil die eben sich auf Abstiegskampf eingestellt
haben. Ja, und von der Überzeugung her, was sie in den Spielen gezeigt haben, hat mir St. Pauli auch einfach besser gefallen.
Abstiegskampf bleibt spannend. Wir kommen zum nächsten Thema bei jetzt bei uns hier in der Folge und gucken mal kurz nach Dortmund. Am Samstagabend das 3:2 gegen den Hamburger SV, aber eine Personalie am Tag danach hat dann alles in den Schatten gestellt und zwar die Trennung von Sebastian Kehl, vom Sportdirektor. Das jetzt irgendwie nicht super überraschend kommt, also das
der
Ende.
Der Zeitpunkt so ein bisschen, ne?
Ja, also ich meine, wenn man sich geeinigt hat, wir trennen uns, dann besser auch jetzt als im Sommer, weil sonst wäre Kehl eine lame duck. Was soll er bis zum Sommer dann jetzt noch machen? Aber man war da offenbar sich nicht so richtig einig, was diesen Umbruch jetzt betrifft. Ne? Also
ja, man merkt ja, dass beim BVB die Kaderplanungen absolut auf Hochtouren laufen. Mein erster Gedanke war, vielleicht traut man ihm nicht zu, Schlotterbeck zu halten. Weil das ist ja eigentlich der Vertrag, der gerade am drängendsten verlängert werden muss. Und es gibt ja positive Signale. Eigentlich waren wir ja alle schon der Meinung, dass Schlotterbeck auf jeden Fall weg ist nach der Saison. Jetzt gab es unter der Woche positive Signale, aber vielleicht hat man es ihm nicht zugetraut.
Ja, aber es gibt ja keinen Neuen, der jetzt mit Schlotterbeck verhandelt. Das hätte ja, also er hätte ja auch bleiben können und Ricken hätte sich ja mit dazu setzen können, was er wahrscheinlich sowieso macht.
Ja, also ich gehe auch davon aus, dass Ricken da jetzt einiges übernehmen wird, was die Kaderplanung angeht.
Aber ich glaube, Kehl war ja sowieso immer schon auch ein bisschen enttäuscht, als dann Ricken ihm vor die Nase gesetzt wurde. Er spekulierte da vielleicht auch mal auf ein höheres Amt beim BVB. Das wird er natürlich nicht jetzt sowieso nicht mehr, aber das hat er da nicht mehr bekommen. Der HSV war irgendwie immer mal so ein Kandidat, wo er dann mit geliebäugelt hat oder wo der HSV mit ihm geliebäugelt hat.
Ja,
oder
Stefan Kunz ist ja seit Jahreswechsel weg.
Und der BVB beschäftigt sich auch schon mit einem neuen Namen. Das ist Nils Ole Burg von der SV Elversberg, den wir ganz gut kennen, also du ja sowieso, weil du immer an Elversberg vorbeifährst.
Ja, ja. Tag.
Ich habe den sehr oft gesprochen in seiner Funktion als Sportchef bei der SV Elversberg. Was er da aufgebaut hat, spricht für sich. Ne?
Ja.
Aber das ist natürlich ein anderes Umfeld als Dortmund.
Absolut, das ist ein komplett anderes Umfeld. Und man muss ja auch sagen, was am besten funktioniert in den vergangenen Jahren bei Elversberg, sind die Leihspieler. Also da hat er ja wirklich ein Händchen dafür, hat, glaube ich, auch richtig gute Kontakte zu den Bundesligisten jetzt mittlerweile und kann denen sagen, hier, guck mal, lass den doch ein Jahr in Elversberg spielen, der hilft uns und der kriegt auf jeden Fall Spielzeit und dann kriegt ihr einen besseren Spieler zurück. Das ist halt ein ganz anderes Geschäft bei BVB. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie gut er ins Ausland auch vernetzt ist, wo der BVB dann ja eher nach neuen Spielern suchen würde. Ich habe in dem Zusammenhang auch noch Markus Krösche gelesen. Da gab es ja auch dieses ominöse Essen mit Niko Kovac unter der Woche, wo Kovac aber auch nochmal gesagt hat, so, ja, wir waren halt am gleichen Ort essen. Das war jetzt nicht, dass wir uns zum Essen verabredet hatten, sondern es war irgendwie, glaube ich, mit dem Pressesprecher von Frankfurt und da ist Krösche dann dazugekommen. Aber das wäre ein Name, den ich mir schon besser vorstellen könnte bei Dortmund.
Aber ich glaube, Krösche will sich auch nicht unterordnen. Also der will, wenn dann auch irgendwo eine Vorstandsposition haben. Und ne, wäre ja dann da auch nur Sportdirektor unter Ricken. Ich glaube, Krösche sieht sich da eher woanders. Aber der würde natürlich Dortmund gut tun, auf jeden Fall.
Ich weiß aber auch nicht, wie viel Ricken sich einmischen würde, wenn da ein Krösche sitzt.
Aber die Frage in Dortmund ist ja immer schon, wie viel Macht holen wir uns ins Haus? Unter Watzke war das ja ganz klar zu erkennen. Niemand, der irgendwie aneckt oder der unbequem ist. Das wäre mit Krösche jetzt schon, also der, ne, das ist schon jemand, der durchaus ja auch eine Meinung hat.
Ja, mit Kehl hattest du eigentlich genau den.
Ja, und bei Ole Burg, der ist schon wahnsinnig nett einfach. Vielleicht, deswegen würde er schon gut dahin passen, wenn man sich wieder jemanden sucht, der vielleicht jetzt nicht so gegen den Strom schwimmt.
Aber wenn man sich dann halt auch anguckt, welche Trainer dann auch da waren mit Horst Steffen, mit jetzt Vincent Wagner, das sind halt auch andere Typen als Niko Kovac. Also das hat halt einfach so, dieser Vibe hat gestimmt oder stimmt aktuell. Ich weiß nicht, ob er den Schritt gehen würde zum BVB. Also natürlich ist das ein Verein, der verlockend ist, aber ob er sich damit dann halt seine gute Arbeit kaputt macht im schlimmsten Fall.
Er hätte ja schon mal nach Gladbach gehen können. Wolfsburg war, glaube ich, auch schon mal an ihm dran. Er kommt aus
Bremen
NRW.
Ja auch, als Horst Steffen hingegangen ist.
Ja, er kommt aus NRW. Er hat irgendwie eine Affinität vielleicht auch zum Ruhrgebiet. Er hat mal für Duisburg zweite Liga gespielt. Also wenn du irgendwie auf so eine Chance wartest und sie nicht nimmst, also was dann? Also auf was will er dann noch warten? Also
ich mit Elversberg aufsteigen und da einen Bundesliga-Kader planen.
Ja, aber die Geschichte ist
jetzt auch nicht so unwahrscheinlich.
Das stimmt. Lass uns noch kurz über das Spiel von Dortmund reden, über den 3:2-Sieg gegen den HSV. Der BVB dreht ein 0:2 zur Pause in ein 3:2 durch zwei Elfmetertore von Benze Baini. Also auch zwei unterschiedliche Halbzeiten beim BVB. Erste Halbzeit richtig für die Tonne und zweite Halbzeit war dann wieder richtig gut.
Ja, wobei die erste Halbzeit ja auch gar nicht so schlecht angefangen hat. Ne? Bayer war es ja, glaube ich, der die erste Chance hat. Machst du da das 1-0, ist es ein komplett anderes Spiel. Und dann macht es der HSV einfach ultra clever, finde ich. Also die haben genau die Schwachstelle beim BVB gefunden. Die Dortmunder sind auch, finde ich, sehr weit aufgerückt zwischendrin und waren dann furchtbar leicht zu überspielen vom HSV. Also alles richtig gemacht in der ersten Hälfte, in der zweiten hat Dortmund dann den Fußball gespielt, den Kovac sehen will. Jetzt kann man natürlich sagen, die brauchen ja insgesamt 3 Elfmeter, um gegen den HSV zu gewinnen. Einen hat Metscher ja noch verschossen. Andererseits haben sie sich das halt auch erarbeitet.
Und wenn der HSV in der ersten Halbzeit clever war, war er in der zweiten Halbzeit gar nicht mehr so clever. Hm. Nämlich eben durch die verursachten Elfmeter. Merlin Polzin hat es aber auch gesagt. Das sind natürlich Sachen, aus denen müssen wir lernen, aber es sind halt mittlerweile nur noch Kleinigkeiten. Am Anfang der Saison haben wir über große Probleme gesprochen und jetzt sind das eben Dinge, die vielleicht auch dazugehören als unerfahrene Aufsteiger. Trotzdem Hut ab vor der Leistung des HSV in dieser Saison. Sie sind 9 Punkte vor einem direkten Abstiegsplatz. Das ist noch relativ entspannt und ich sehe die nicht mehr da unten reinrutschen.
Nee, das glaube ich auch nicht. Also Dortmund hatte in der zweiten Hälfte, glaube ich, 15:0 Torschüsse. Also da war offensiv dann einfach zu wenig. Aber ich finde es auch wirklich faszinierend, wie der HSV mittlerweile Themen, die drumherum so aufkommen, wegmoderiert. Weil da gab es ja dieses Interview von Glatzel, das nicht abgesprochen war, wo er sich beschwert hat, dass er immer nur auf der Bank sitzt. Jetzt musste er dann halt auf der Tribüne sitzen, weil er gar nicht im Kader drin war. Aber das ist dann auch egal. Und dann gehst du in dieses Spiel und machst erstmal 2 Tore gegen den BVB.
Kommt in den besten Vereinen ja mal vor, so eine Suspendierung, weil jemand sich irgendwie in der Öffentlichkeit zu seiner Situation geäußert hat. Wäre wahrscheinlich auch anders oder geräuschvoller gewesen, wenn der HSV weiter unten drin gestanden hätte. Aber aufgrund der luxuriösen Tabellensituation ist das dann nicht so das ganz große Drama.
Ja, aber also ich finde, sie hatten mehrere Situationen. Auch das mit Kunz, auch das mit der Trunkenheitsfahrt. Das kriegen sie alles anders als in der Vergangenheit relativ ruhig rum.
Ja, und für Dortmund aus tabellarischer Sicht das Spiel natürlich, also ist sowieso die Saison sehr entspannt und in den trockenen Tüchern. Von daher können wir uns lieber spannenderen Stellen in der Tabelle widmen und gucken auf das Rennen um die Champions League. Da hat der VfB Stuttgart am Sonntag in Augsburg gewonnen, 5:2. Krass auch nach der Europa League, so ein Ritt da in Augsburg vor allem ist auch gar nicht so einfach.
Nee, das stimmt. Augsburg ist ja gerade für die Top-Teams oft so ein schwierigeres Pflaster. Aber du hast halt in Stuttgart aktuell einen Dennis Undaff, der gar nicht zu stoppen ist, der in jedem Spiel aktuell trifft. Du hast, finde ich, einen Chris Führig, der so gut drauf ist. Und ich habe nochmal im Kader nachgeguckt, der ist nicht für den DFB nominiert. Das verstehe ich einfach nicht.
Ja, da ist das Konkurrenzangebot natürlich relativ groß. Wo wir es auch nicht verstanden haben, war bei Angelo Stiller, der jetzt ja aber dann wohl doch nachnominiert wird, weil Pavlovic nicht mit kann. Das halte ich wiederum jetzt irgendwie für schwierig, dass Nagelsmann Stiller erst so angezählt hat und ihm quasi die Fähigkeit abgesprochen hat, auch in der Startelf zu stehen oder dabei zu sein. Und jetzt ist er auf einmal doch wichtig und ein Teil davon. Das musste jetzt auch erstmal psychologisch verpacken.
Naja gut, er hat einfach gesagt, in dem Angebot, was er hat, sieht er ihn halt nicht unter der ersten Wahl sozusagen. Und dann bist du halt erster Nachrücker. Und wenn der Platz dann frei wird, kann er seine Chance ja auch nutzen und sich empfehlen für die WM.
Ja, aber ist natürlich hochverdient, weil er einer von vielen in der Mannschaft ist, die wirklich auch eine herausragende Saison spielt. Undaff hast du angesprochen, der hat 18 Tore gemacht. Zum Vergleich, Harry Kane hat zwar 31, aber 10 davon Elfmeter. Also, und Undaff hat keinen einzigen Elfmeter gemacht.
Und auch weniger Spiele, oder?
Ja, er war ja mal verletzt auch eine Weile. Und wie gesagt, das nach diesem Europa-League-Ding und im Pokalhalbfinale sind sie auch noch. Schade, dass sie in der Europa-League ausgeschieden sind. Das ist wirklich irgendwie ein bisschen traurig.
Ja, eigentlich hätte ich ihnen auf jeden Fall den Titel zugetraut. Also das ist halt K.O.-Phase und wenn du dann halt einen Abend hast, der nicht so gut läuft, dann war's das.
Dafür, glaube ich, geht das jetzt in der Liga mit der Champions League nicht mehr schief. Jetzt sind sie Dritter in der Liga, haben die Europa-League-Belastung nicht mehr, obwohl sie danach eigentlich immer ganz gut gepunktet haben. Also es war jetzt nicht so ein Grund, wo man sagen könnte, deswegen haben sie in der Liga was liegen lassen.
Aber die Saison geht jetzt halt auch noch ein paar Wochen. Vielleicht ist es dann wirklich ganz gut, dass du ein bisschen mehr Ruhe unter der Woche hast.
Ja, und vielleicht geht ja tatsächlich dann auch noch was im DFB-Pokal. Halbfinale ist gegen Freiburg und dann mal schauen. Und die Augsburger, die haben jetzt dreimal verloren hintereinander, aber gegen Leipzig, Dortmund und Stuttgart. Ja. Das möge man ihnen verzeihen.
Sie hatten halt jetzt wirklich ein knallhartes Programm. Das war jetzt schon sehr deutlich, finde ich. Also wenn du nach einer halben Stunde schon 0-3 hinten bist, dann läuft irgendwas falsch. Aber dann halt auch nochmal zurückzukommen, hast du dann halt Pech, was das 4-1 war, glaube ich. Und dann kommt direkt das nächste Tor von den Stuttgartern, die halt aktuell einfach wirklich ein absolutes Top-Team sind.
Ja, also ich finde es auch ein bisschen hoch dafür, dass Augsburg eigentlich schon auch stabil sein kann. Gerade auch zu Hause, vorher irgendwie 8 Heimspiele ungeschlagen war, dann so auseinanderzufallen. Ja, das kann mal passieren. Ich glaube, sie sind trotzdem nach wie vor entspannt unterwegs und müssen sich nicht mehr nach unten Sorgen machen.
Das 3-1 war es übrigens, 4-2 dann.
Ah ja, okay. Also Stuttgart jetzt Dritter und auf 4 ist RB Leipzig nach diesem Schützenfest gegen Hoffenheim am Freitag. Mhm. Also direktes Duell um die Champions League, 5-0. Zur Halbzeit stand es schon 4-0. Zweimal Gruder, zweimal Baumgartner. Dann ist noch ein Tor durch Henrichs, der nach 2,5 Jahren endlich mal wieder getroffen hat. Also da spricht man dann von einem Statement-Sieg.
Ja, absolut. Also ich hatte Leipzig eigentlich schon so ein bisschen abgeschrieben, was die Champions League-Plätze angeht. Und ja, dann, wenn du halt gegen die direkte Konkurrenz so ein Spiel ablieferst. Und Hoffenheim, wir hatten ja darüber gesprochen, die haben, glaube ich, die zweitbeste Hinrunde ihrer Vereinsgeschichte gespielt in der Bundesliga und hatten damals ja dann auch in der Rückrunde so einen kleinen Einbruch. Und das ist aktuell, finde ich, auch der Fall.
Ja, genau. Also ich finde auch, das 5-0 muss man nicht erklären mit der Frage, wie hat Leipzig das geschafft, sondern was war denn da mit Hoffenheim eigentlich los? Denn so grundsätzlich jetzt insgesamt die letzten 5 Spiele nur 5 Punkte. Finde ich, es kann sich oder lässt sich nur damit erklären, dass sie das Nachdenken anfangen, dass sie zu oft auf die Tabelle geguckt haben und gesehen haben, oh, wir können ja wirklich Champions League spielen. Jetzt haben wir was zu verlieren.
Die haben halt auch echt so viele junge Spieler im Kader. Dann finde ich, ist das verständlich, dass du dann, und wir gehören ja auch zu denen, die gesagt haben, eigentlich ist denen das nicht mehr zu nehmen. Das Team muss doch eigentlich Champions League spielen mit dem, was die da Woche für Woche abliefern. Mhm. Und wenn du das immer wieder hörst, also wie willst du das von jungen Spielern weghalten?
Ja, also erst ist es ganz lange ein Vorteil, dass du junge Spieler hast, weil sie eben nicht nachdenken, weil sie einfach dann zocken, und irgendwann ist es dann ein Nachteil, weil sie dann zu viel nachdenken. Also, und da ist natürlich der Trainer dann gefragt, das zu moderieren, aber ich bin jetzt weit davon entfernt, Christian Elzer irgendwie einen Vorwurf zu machen. Nee. Denn erstens mal ist die Chance noch da für die Champions League, und zweitens mal, wenn es nur Europa League wird, ist es auch eine super Saison.
Voll. Also dafür, dass die meisten Hoffenheim als Abstiegskandidaten auf dem Zettel hatten, die haben uns ja alle so positiv überrascht, und wenn die den Kader nur ansatzweise zusammenhalten, und ich glaube schon, dass sie das hinkriegen, dann spielen die nächste Saison auch wieder um die europäischen Plätze mit.
Ja, der Trainer hat gesagt, man kann jetzt aktuell das Momentum nicht für sich gewinnen. Also offenbar auch, wenn es dann mal gut läuft, irgendwie nicht das Gefühl erzeugen, stabil zu sein oder unbesiegbar zu sein. Und das ist natürlich eine psychologische Kiste. Mal gucken, ob sie sich da fangen, ob sie es doch noch irgendwie da schaffen, unter die Top 4 zu springen. Der VfB ist weg. Leipzig hat natürlich auch wirklich gar keine andere Belastung. Ne? Die können, also gut, Hoffenheim auch nicht, aber das ist so der Vorteil von Leipzig gerade, dass die da Vollgas geben können. Eine kleine Entwarnung müssen wir noch bei Diomande geben. Der hat sich ja verletzt, ist aber offenbar keine Operation an der Schulter nötig. Trotzdem spielt er jetzt erstmal keine Länderspiele für die Elfenbeinküste und macht da eine Pause und ist dann nach der Pause vielleicht wieder einsatzbereit. Ja, wer noch in der Champions League, wer noch da einziehen möchte, ist Bayer Leverkusen. Aber auch das wird immer düsterer. 3-3 in Heidenheim. Was für ein Dämpfer im Kampf um die Champions League. Zur Halbzeit war Leverkusen 2-0 vorne und am Ende nur unentschieden. Das ist echt zu wenig.
Ja, wobei ich da sagen muss, mich hat Heidenheim so krass beeindruckt in diesem Spiel, weil eigentlich dachte ich vor dem Spiel schon, da haben sie keine Chance, und in der Pause dachte ich, ja okay, jetzt vielleicht noch ein bisschen Ergebniskosmetik und jetzt nicht noch das 3., 4., 5. fangen, aber dann so zurückzukommen, auszugleichen auf 2-2, dann direkt wieder ein Gegentor zu kassieren und noch 3-3 zu spielen am Ende. Also klar, Leverkusen hat das auch möglich gemacht, weil sie sich einfach zu sehr zurückgezogen haben oder zu passiv wurden in der zweiten Hälfte. Aber trotzdem, das ist schon eine krasse Leistung von Heidenheim gewesen. Und kann ich mir nur damit erklären, dass Frank Schmidt davor gesagt hat, er bleibt auch, selbst wenn sie absteigen.
Genau, das war die gute Nachricht bei den Heidenheimern. Und er hat auch in der Halbzeit wohl nochmal gesagt, so wollen wir uns hier nicht verabschieden, nicht aus diesem Spiel und auch nicht aus dieser Liga. ich glaube, so vom Charakter her ist Heidenheim eines der besten Teams in der Liga, aber es ist eben die Qualität, die dann nicht reicht für die Bundesliga. Aber ansonsten ist es schon beeindruckend, wie wenig die sich aufgeben. Marvin Pieringer ist jetzt übrigens der Rekordtorjäger der Heidenheimer, hat Tim Kleindienst abgelöst und sie haben sich da diesen Punkt wirklich verdient. Aber wie gesagt, das darf Leverkusen trotzdem nicht passieren mit den Ansprüchen, die sie haben. Sie haben von den letzten 6 Bundesligaspielen nur 1 gewonnen. Und müssen so ein Ding dann in Heidenheim einfach nach Hause bringen.
Ja, ich finde es dann halt wirklich erschreckend, wie die teilweise auftreten. Also auch, wie Andrich diesen Elfmeter verursacht, wo du denkst, ihr könnt das doch alle so viel besser. Hm. Also dann würde ich den Leverkusen dann die Gier wünschen, die die Bayern haben. So, also dass du halt nicht sagst, ja, 2-0 in Heidenheim reicht mir, sondern ich will aufs 3., 4., 5. gehen.
Vielleicht ist es auch nicht so eine gute Idee, Andrich permanent irgendwie als Innenverteidiger aufzustellen. Jetzt war es mal in Viererkette, sonst in der Dreierkette ist, glaube ich, funktioniert das irgendwie nochmal ein bisschen besser, aber der ist einfach auch nicht der spritzigste. Fühlt sich sicherlich wohler auch auf der Sechserposition. Glaube nicht, dass er nochmal eine Rolle für die Nationalmannschaft spielt. Das, ne, selbst wenn da sogar ein Angelo Stiller ja irgendwie Schwierigkeiten hat, reinzukommen. Andrich nochmal ein ganz anderer Spielertyp, klar. Und war auch von Nagelsmann eigentlich immer so auch so ein Rollenspieler, den man braucht. Aber siehst du den bei der WM noch nicht?
Nee, ich finde, dafür empfehlen sich halt die anderen zu sehr.
Ja.
Also das ist jetzt gar nicht mal, dass ich sagen würde, er hat nicht mehr die Qualität, sondern die anderen sind einfach besser.
Ja, und Kasper Juhlmann, der Leverkusen Trainer, der wirkt auch fast schon so ein bisschen ratlos, kann sich das auch nicht so richtig erklären. Zwischenzeitlich war es mal eine Kraftfrage bei Leverkusen, weil sie auch wahnsinnig viele Spiele hatten, viele englische Wochen. Jetzt sind es so individuelle Fehler und er hat gesagt, so wenn wir den Ball haben, ist alles gut, so dann können wir ja auch gefährlich sein und können auch Tore schießen. Wir haben auch viel den Ball, aber die wenigen Momente, wo wir den dann nicht haben, dann kriegen wir sogar gegen Heidenheim Schwierigkeiten. Und jetzt haben sie auch immer wieder mit Verletzungspech zu kämpfen. Terrier fällt in den kommenden Wochen aus. Kwanza hat sich jetzt auch wieder verletzt, also zumindest so, dass er nicht zur englischen Nationalmannschaft kann. Also auch da wird es hart für Leverkusen. Aber sie haben auch noch, sie spielen noch gegen Leipzig, sie spielen noch gegen Stuttgart, gegen Dortmund auch noch. Also sie haben die direkten Duelle noch, die können sie gewinnen, beziehungsweise können da gut aussehen. Also abschreiben würde ich sie da jetzt auch noch nicht.
Ja, 4 Punkte sind es, ne?
Genau. Also da ist noch alles möglich und wie gesagt, im DFB-Pokal sind sie ja auch noch im Halbfinale. Wir sprechen dann noch über das egalste Spiel vom Wochenende. Das war der 4-0-Sieg der Bayern gegen...
Ich weiß gar nicht, ob das so egal ist aus Union-Sicht.
Meinst du, das war jetzt für die irgendwie, also die haben sich da was anderes ausgerechnet? Also ich glaube, wenn du mit 0-4 aus München wieder nach Hause fährst, dann denkst du einfach, hätte schlimmer kommen können.
Ich finde,
hätte auch schlimmer kommen können
übrigens. Es hätte schlimmer kommen können, aber ich finde, wenn du 2 Spiele gegen die Bayern schon hattest und da jeweils nah dran warst an einem Sieg sogar... dann erwarte ich eigentlich einen besseren Auftritt zumindest.
Ja, oder aber genau das Gegenteil passiert. Die Bayern sind richtig geärgert und denken sich, Moment mal, ihr ärgert uns jetzt nicht nochmal, jetzt geht's mal richtig aus der Abendkasse. Und bei 28-5 Torschüssen hätte es auch wirklich deutlicher ausgehen können. Ich glaube, so viele Torschüsse hatten die Bayern noch nie in dieser Saison. Serge Gnabry macht einen Doppelpack. Also es war ein standesgemäßer Sieg, da müssen wir nicht. Und Steffen Baumgart hat ja auch gesagt, ey, die sind einfach in jeder Statistik waren die besser. Das ist einfach... eine andere Hausnummer.
Ja, Steffen Baumgart hat ja auch gesagt, in dem Fall kann er nicht mal sagen, das hätten seine Spieler besser machen müssen, weil die Bayern dann halt einfach die Bayern sind. Und das zeigt ja schon allein, dass Harry Kane so viele Tore hat wie Union.
Ja.
Also mit 31 ist das halt schon krass.
Es war die höchste Saisonniederlage für Union und sie können es jetzt in den nächsten Partien, können sie aber eigentlich alles klar machen. Da geht es gegen St. Pauli, Heidenheim und Wolfsburg, also 3 Spiele gegen Teams unten aus dem Keller. Und ich glaube, sie schaffen es auch. Und dann ist noch die Frage, was schaffen die Bayern noch? Also sie werden natürlich den ewigen Torrekord brechen, der liegt bei 101. Jetzt haben sie aktuell 97. Die Frage ist nur, gegen wen wird der Rekord geknackt? Als nächstes gegen Freiburg vielleicht noch nicht. Dann gegen St. Pauli, vielleicht ist St. Pauli das
Team. Aber St. Pauli hat ja auch nicht so schlecht ausgesehen gegen die Bayern, zumindest vergangene Saison.
Ja, aber vielleicht reicht ja schon ein Gegentor, wenn Freiburg vorher 3 kassiert. Das ist jetzt eine Rechnerei, die eigentlich auch total egal ist.
Sind auf jeden Fall nur noch ein paar Wochen, bis sie dann Meister sind.
Genau. Und bei den Bayern muss man aber auch nochmal erwähnen, hat jetzt schon wieder ein 16-Jähriger gespielt, Erblin Osmani. Wahnsinn, wo die auf einmal alle herkommen. Ne? Also das ist schon von den 10 jüngsten Bundesligaspielern dieser Saison, sind 5 vom FC Bayern.
Ja, ich habe auch, als ich dann gesehen habe, was die für Ersatzspieler auf der Bank haben, habe ich gedacht, die brauchen noch einen Mutti-Zettel, um überhaupt da dabei zu sein. Also die durften noch nicht mal einen eigenen Vertrag unterschreiben.
Also die sportliche Situation macht es natürlich auch einfach. Ne? Da kannst du auch, das war gegen Bergamo auch im Rückspiel, da kannst du auch mal einen 16-Jährigen bringen. Wenn die jetzt nur 2 Punkte vor Dortmund wären, dann würde Kompany wahrscheinlich auch anders wechseln. Aber
ja, vor allem finde ich, wenn du halt ein Team drum drumherum hast, das so selbstbewusst ist und das halt gar nichts zulässt, dann können die sich da ja super einfügen. Und dann Lennart Karl zum Beispiel hatte ja auch ein paar Chancen, die er dann so ein bisschen verdaddelt hat, wurde ausgewechselt, aber dann ist das halt nicht schlimm.
Ja.
Also das kannst du dann ja verkraften.
Da muss er nochmal in die Nachhilfe, was die Chancenverwertung angeht. Ja, die Bayern, für die Bayern zählt natürlich jetzt nur noch das Champions League Viertelfinale gegen Real Madrid. Also das wird jetzt so der nächste große Prüfstein und das ist, glaube ich, ein Duell, auf das wir uns alle freuen. Und da bin
ich finde es ja auch gut, dass sie sich dann das Selbstbewusstsein in der, also brauchen sie natürlich nicht, aber dass sie halt in der Liga eben diesmal nicht nachlassen und so ein bisschen das hinschludern, sondern dass sie halt wirklich die ganze Zeit auf Betriebstemperatur sind.
Total, ja. Also Wettbewerbsverzerrung wird da nicht passieren von den Bayern. Das hat Kompany schon ganz gut gemacht. Das ist auch so, das ist auch echt anders als bei früheren Bayern-Mannschaften, die dann solche Spiele irgendwie, also so unter Effenberg und so, die machen dann irgendwie nach einem 2-3-0 machen die dann Schluss. Gut, jetzt ist auch nur 4-0 ausgegangen, aber wir hatten ja auch schon deutlich höhere Ergebnisse, wo die Bayern einfach überhaupt nicht satt wurden, egal wie deutlich es schon war. Also Respekt davor. So, dann haben wir alles besprochen aus der ersten Liga. Guck noch ganz schnell in die zweite Liga. Da gab es ja das Spitzenspiel, Zweiter gegen Erster, Darmstadt gegen Schalke. Endstand 1-1. Schalke bleibt Tabellenführer. Überschattet wurde alles von der schweren Verletzung von Luca Marseiler von Darmstadt, der sich am Knie schwer verletzt hat. Also hat er wirklich alle mitgenommen. Da sagen wir natürlich auch gute Besserung. Und was darüber hinaus noch sehr besonders war, waren die Schalker Fans. Also die haben mich sehr beeindruckt.
Weil die da noch Stunden, also wirklich stundenlang nach Abpfiff, da ist ja Miron Muslic sogar nochmal rausgegangen. Ich glaube, da war das Spiel schon eine Stunde rum. Dann ist der nochmal raus und zu den Fans und die haben halt immer noch gefeiert. Du hast die Trompete im Hintergrund immer wieder gehört. Also ich kenne sowas, dass die Fans drinbleiben müssen, weil es eine Blocksperre gibt. Aber da war das ganze Stadion schon leer und die hatten einfach keinen Bock nach Hause zu gehen. Ja. Und das, obwohl es ja nur ein 1-1 war.
Schalke ist total heiß. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was da passiert, wenn die aufsteigen. Das, also die Fans haben sich das schon verdient. Also das hat schon echt Wucht und das gehört auf jeden Fall in die erste Liga. Aber ob es auch wirklich sportlich klappt, klar, sie sind jetzt weiterhin Erster auf den Plätzen 2 und 3, Elversberg und Paderborn. Und gegen beide muss Schalke auch noch antreten. Ne? Und zwar bei den Teams, also in Elversberg und in Paderborn.
Es gibt ja sowieso jetzt nach der Länderspielpause spielen die Top 5 gefühlt nur noch gegeneinander. Also unsere Kollegin Sarah Schwedmann hat das so quasi als eigene Liga bezeichnet. Das wird jetzt ein richtig geiler Saisonendspurt.
Ja, also es sind diese 5, auf 4 ist Darmstadt und auf 5 Hannover, auch noch mit guten Aufstiegschancen nach dem Derby-Sieg gegen Braunschweig. Und da ist mitten im Abstiegskampf dann einfach mal bekannt gegeben worden, dass man sich nach nur 3 Monaten wieder von Geschäftsführer Jörg Schmadt getrennt. Auch irgendwie ein bisschen chaotisch.
Ja, voll. Also das ist dann wieder so, warum bringst du das jetzt so diese Unruhe rein? Ich verstehe es. Also Jörg Schmadt scheint ja nicht der einfachste Arbeitskollege zu sein, was man so mitkriegt, aber also ich verstehe das in der Situation einfach nicht.
Viele werden sagen, wie Jörg Schmadtke war wieder in Hannover, hatten viele gar nicht mitbekommen, aber jetzt dann eben auch da wieder das aus, ob es irgendwie Einfluss hat auf die sportliche Situation. Also ich, mein Gefühl sagt mir, also Hannover wäre schon auch mal wieder ein cooler Erstligist, aber ich habe irgendwie das Gefühl, 3 von den 4 da drüber sind irgendwie stärker in dieser Saison.
Ja, also wenn Braunschweig drin bleibt, dann wäre es okay, wenn Hannover auch drin bleiben würde. Dann hast du halt diese Derbys, wobei das ja auch mit dem Fanausschluss und so richtig Derby-Stimmung kommt dann ja auch nicht auf. Aber fände ich okay, wenn es ein Niedersachsen-Derby gibt. Eigentlich ist es ja in den vergangenen Wochen immer so gewesen, dass jeder Punkte liegen lässt. Also es war ja jetzt nicht so, dass das so eng ist, weil alle da absolut performen und im Gleichschritt jedes Spiel gewinnen. Das wird jetzt halt spannend, wie sie es untereinander ausmachen.
Ja, genauso wie der Abstiegskampf in Liga 2. Den müsst ihr euch in der Tabelle mal angucken. Also der fängt im Prinzip, ich würde sagen, auf Platz 11 an. Fortuna Düsseldorf auf Platz 11 hat 31 Punkte. Ja. Und der neue Tabellenletzte, Münster, hat 26 Punkte. Also 5 Punkte zwischen Platz 11 und Platz 18. Also das geht unspannender.
Ja, ich meine, du kannst ja im Prinzip sogar noch Bochum damit reinnehmen, weil das sind 5 Punkte auf den Relegationsplatz.
Also ja.
Ja, aber halt natürlich noch einige Teams dazwischen.
Fortsetzung folgt nach einer kleinen Länderspielpause. Dann geht das weiter, da in der ersten und zweiten Liga. In dieser Länderspielpause enthalten sind 2 Testspiele der deutschen Nationalmannschaft gegen Schweiz und gegen Ghana. Und das Bundesliga-Update kehrt dann zurück am 2. April. Ist das korrekt?
Die Spiele gibt es übrigens auch live zu hören in der Sportschau-App.
Die Länderspiele, sehr gut. Und dann die Bundesliga und zweite Liga natürlich auch wieder. Genießt die kurze Auszeit und habt bis dahin eine gute Zeit.